Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corporate Entrepreneurs Podcast. Ich freue mich heute sehr, Herr Brehl zu begrüßen. Er ist Geschäftsführer der Simba Computersysteme GmbH. Sie haben eine super spannende Story, auch im Sinne von Transformation hinter sich, von neuen Geschäftsfeldern, die Sie adaptieren. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, Herr Brehl, erstmal herzlich willkommen in unserem Podcast-Format und stellen Sie sich doch ganz kurz mal unseren Hörern vor, damit Sie so ein kleines Bild von Ihnen im Kopf haben.
Hallo Herr Lutsch, erstmal vielen Dank, dass ich heute mit Ihnen sprechen darf. Mein Name ist, wie Sie bereits gesagt haben, Michael Brehl. Ich bin seit 2006 Geschäftsführer der Simba Computersysteme GmbH, seit 2009 Mitgesellschafter. Ich habe einen Weg hinter mir. Ich habe zunächst Hauptschule abgeschlossen. Danach habe ich mittlere Reife nachgeholt, danach das Abitur. Dann habe ich eine sehr intensive militärische Ausbildung genossen und habe dann Verwaltungswissenschaft im Diplomstudiengang und Politik und Soziologie im Magisterstudiengang studiert. Meine berufliche Laufbahn begann dann zunächst Prüfungsbereich der KPMG. Da war ich ein bisschen mehr als 5 Jahre, bin dann zu einem großen Maschinenbau- und Rüstungskonzern, war dann da einer der Direktoren. Es gab 3 Vorstände, 5 Direktoren. Mein Bereich war der Geschäftsbereich M&A, habe also die 125 konsolidierten Beteiligungen und die über 80 nicht konsolidierten Beteiligungen zugekauft und verkauft, bin dann zurück zur KPMG in den M&A-Bereich und habe dann da einfach Transaktionen betreut, bis ich das Angebot Ende 2005 erhielt, Geschäftsführer bei einem kleinen Softwareentwickler zu werden. Ich war damals der 21. Mitarbeiter. Zwischenzeitlich sind wir um die 140 Leute mit 9 Standorten und 2 Tochtergesellschaften.
Das ist ja auch sehr interessant, wie Sie das gerade beschrieben haben, dass Sie ja doch ein paar Wechsel auch von den Tätigkeitsbereichen hinter sich haben. War das für Sie immer ein großes Thema zu sagen, ich springe jetzt so in neue Geschäftsfelder, in neue Tätigkeiten, oder hat sich das eigentlich organisch bei Ihnen entwickelt?
Also ich glaube, das ist so ein bisschen meine Art, weil ich mich gerne breit aufstelle, wissensmäßig und auch erfahrungsmäßig. Und ich schon im Studium den Eindruck hatte oder die Erkenntnis hatte, je breiter die Wissensbasis ist, desto effizienter kann man am Ende arbeiten. Mit Effizienz meine ich nicht nur wirtschaftliche Effizienz, sondern auch was einfach Beurteilungsfähigkeit, was Urteilsfähigkeit und strategisches Denken angeht. Insofern waren die Sprünge für mich mehr geplant als zufällig.
Und was hat Sie dann genau daran gereizt, jetzt diesen Sprung dann zu einem kleinen Softwareunternehmen zu machen, in Anführungsstrichen, zu dem damaligen Zeitpunkt, und da eben sich ganz anders zu aktivieren, vielleicht auch beruflich, als Sie es bisher gemacht haben?
Also zunächst hatte ich den klassischen Weg im Kopf. Ja. Studium, ein paar Jahre Prüfung, dann Industrieerfahrung, dann ein bisschen Beratung und dann tatsächlich eine führende oder leitende Position im Mittelstand zu erreichen. Weil ich einfach denke, die Kombination, wenn Sie im Prüfungsbereich sind, sind Sie im Bereich Rechnungswesen, im Bereich Controlling, sind Sie fit. Sie sehen unzählige Unternehmen, Sie sehen sehr viele Unternehmer, die agieren. Sie sehen Menschen, die sehr viel richtig machen, aber Sie sehen auch Menschen, die sehr viel falsch machen. Deswegen ist der Prüfungsbereich für jemanden, der sich wirklich breit aufstellen will, immer ein ganz guter Einstieg, glaube ich, ins Berufsleben. Dann die erste Industrieerfahrung bei einem Industrieunternehmen. Das kam einfach, weil die kannten mich, haben mich angesprochen, wollen Sie nicht zu uns kommen? Und da war eben der Direktor am Posten M&A zu besetzen. Ich habe dann zugegriffen. Das war eine sehr intensive Zeit. Ich war etwa 3 Wochen im Monat, war ich unterwegs, habe nur die Koffer getauscht. Ich war auf der ganzen Welt, habe mir die Unternehmen angesehen. Ich war auch dafür verantwortlich, Unternehmen, die gerade nicht so liefen, zu sanieren oder die Sanierungsschritte einzuleiten. Wenn das nicht geklappt hat, habe ich sie eben verkauft für die Gesellschaft. Dann hat KPMG bei mir wieder angeklopft. Die haben damals den Corporate Finance Bereich gerade aufgebaut und mir angeboten, damit zu arbeiten. Hat eigentlich so in meine Karrierevorstellungen gepasst letzten Endes. Der Wermutstropfen dabei war, dass dann eben 9/11 passierte. Ich wollte das 2 bis 3 Jahre machen. Ich bin dann eben 6 Jahre da hängen geblieben und habe dann über einen Headhunter das Angebot bekommen, bei einem wirklich kleinen Softwarehersteller, man kann auch sagen Nischenhersteller damals, um Geschäftsführer zu werden. Wie gesagt, ich war der 21. Mitarbeiter. Es war ein ganz kleiner Laden. Aber ich habe relativ schnell das Potenzial erkannt in den Gesprächen und die Herausforderung angenommen. Ich bin auch vom Typ her, ich bin eher der Marathonläufer als der Sprinter. Und ich dachte, das ist machbar. Ja. Es war auch eine Kernerarbeit, aber man kann Unternehmen auch konsequent nach vorne entwickeln. Und das versuche ich eben bis heute in der Tat umzusetzen bei Simba.
Jetzt haben Sie mir natürlich eine super Überleitung gebaut, weil Sie ja auch schon angedeutet hatten, wie stark sich das Ganze auch verändert hat. Also von dem zu dem jetzigen Status quo, den Simba eben auch hat. Ursprünglich, wenn ich das richtig verstanden habe, war es ja mal ERP-System für Steuerberater. Aber inzwischen ist es ja viel mehr. Und dieser Transformationsprozess, beschreiben Sie den doch einfach mal. Es ist natürlich super schwierig, die letzten 20 Jahre jetzt in ein paar Sätze zusammenzufassen, aber so
Ich
die
gebe mir
großen
Mühe.
Punkte.
Zunächst muss ich Ihnen widersprechen. Also, wir waren kein ERP-System für Steuerberater. Wir waren Hersteller eines Buchhaltungssystems. Ich entwickle Simba gerade dahin zum ERP-System für Steuerberater. Das ist aber nur ein Teilaspekt. Aber
Okay.
lassen Sie uns zurückgehen. Was habe ich vorgefunden im Jahr 2006? Ich fand vor, ein Unternehmen, das in einem Angebotsoligopol sich in einem Nachfrageoligopol befindet. Das heißt, es gab damals drei, vier, fünf Hersteller. Zwischenzeitlich sind zwei oder drei, schon fast vier, völlig aus dem Markt verschwunden. Dann gab es auf der Nachfrageseite lediglich die Steuerberater, und zwar die selbstständigen Steuerberater. Ja, und ich habe relativ schnell erkannt, dass der Markt zu dem Zeitpunkt bereits übersättigt war und hatte somit strategisch die einzige Option, mich horizontal wie vertikal zu diversifizieren. Also was habe ich getan? Die ersten Schritte waren, ich habe versucht, das Produkt, weil wir die Erfahrung machten, dass einzelne soziale Einrichtungen unser Produkt kaufen, für diesen Markt zu öffnen. Weil damals waren wir der einzige Hersteller, wo bestimmte Buchhaltungstätigkeiten dezentral gemacht werden konnten, weil stellen Sie sich vor, nehmen wir beispielsweise eine Pflegeeinrichtung. Ja, die haben die Verwaltung in Hintertupfingen sitzen und in den Orten A, B, C und D haben die Pflegeheime. Und die Rechnungen laufen ja da auf. Und wir waren damals schon in der Lage, dass die Rechnungen dort erfasst wurden, aber zentral verbucht wurden. Und somit wurde dieses Marktsegment für mich interessant. Wir sind zwischenzeitlich weit verbreitet in diesem Sektor. Wir haben ganz, ganz große Organisationen, die zwischenzeitlich da unser Kunde sind. Gleichzeitig habe ich auch gesehen, dass die Kunden der Steuerberater, also deren Mandanten, ja auch Buchhaltungssysteme benötigen, die zwar nicht vollumfänglich buchen. Und da habe ich mir überlegt, ja, was man macht, ist, wir müssen das Segment dieser Kleinlizenzen ausbauen. Ja, und das haben wir eben konsequent gemacht und sind damit zunächst gut gefahren. Was allerdings die Bemühungen in diese Richtung teilweise auch begrenzt hat, ist, dass in der Tat der Steuerberatermarkt nicht mehr so wachsen konnte, wie das in den 90er Jahren und zu Beginn der 2000er der Fall war. Also habe ich mir überlegt, wie kriege ich diese angedachte Diversifizierung hin und habe dann eben konsequent Funktionen in das Programm mit aufgenommen, beispielsweise Controlling-Funktionen, ja, dass man flexible BWA bauen konnte, dass man Kostenrechnung konfigurieren konnte, ja, unternehmensspezifisch. Und das spricht sich eben relativ schnell im Markt rum. Und wir haben den großen Vorteil, wir sind damals nie großartig nach außen getreten. Wir sind immer unterm Radar geflogen, hatten aber eine sehr zufriedene Kundenbasis, die wir glücklicherweise heute noch haben, die einfach ihren Kollegen das empfohlen hat. Ja, die haben dann Unternehmerstammtisch gehabt. Ja, und dann, auch wenn ich frug, wie kamen Sie auf Simba? Er sagt, ja, also ein Unternehmerkollege hat sie empfohlen. Und so haben wir uns dann langsam breiter gemacht.
Jetzt könnte man ja auch sagen, unternehmerisch, es macht vielleicht Sinn, wenn man sowieso eine ganz gute Kundenbasis hat, dass man im Kerngeschäft weiter wächst. Jetzt haben Sie sich ja verbreitert von dem Produktangebot. Was war denn da so die Intention?
Die Verbreiterung, die Sie gerade ansprachen, die war eben in der Form nicht möglich, weil ich habe vorhin erwähnt, der Markt war gesättigt. Es gab keinen Steuerberater zu dem Zeitpunkt, Mitte der Nullerjahre, der nicht schon ein EDV-System hatte. Und im Verdrängungswettbewerb, das habe ich natürlich auch konsequent gemacht, können Sie letzten Endes nur über Markenimage verkaufen. Aber jeder Kunde, den ich gewinne, nehme ich einen Mitbewerber weg. Es gibt faktisch wenig neue Kunden und jeder Kunde, den ich verliere, den gewinnt einen Wettbewerber. Ja, natürlich habe ich versucht, die Haptik, die Usability und den Funktionsumfang für meine Stammkundschaft ständig zu verbreitern. Tue ich heute noch. Ja, ist ganz wichtig. Aber ich sehe eben, dass das primäre Wachstum außerhalb meines Kerngeschäftes erfolgen muss. Und aus dem Grund habe ich mich eben entschieden, diese anderen Funktionen tatsächlich und die anderen Bereiche in der Entwicklung mit zu forcieren, weil ich Doppeleffekt erzielen wollte. In dem Augenblick, in dem ich es schaffe, ja, einen Mandanten meiner Kunden, meiner Steuerberater mit Simba Software zu versorgen, schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich habe nicht nur einen weiteren Kunden für Simba gewonnen, ich binde auch den Mandanten an den Steuerberater. Weil wenn der Mandant die gleiche Software betreibt wie der Steuerberater, ist der Wechsel des Steuerberaters schwieriger und weiter weg, als wenn das nicht der Fall ist. Ja, und den Gedanken habe ich eben versucht, konsequent umzusetzen.
Das ist ja ein sehr spannender Aspekt, weil man ja sozusagen den
Ja.
doppelten Locked-In-Effekt dadurch hat und die
Ja,
Kundenbindung ja
das war der
extrem vergrößert.
Plan.
Jetzt hat das Ganze, wie Sie das beschrieben haben, ja auch gerade bei dem, also nicht bei dem Steuerberater da vielleicht auch, aber auch bei dem Kunden ja auch ganz viel mit Digitalisierungsprozessen in den letzten Jahren zu tun gehabt. Wo sehen Sie da die größten Herausforderungen in dem
Ja.
Kontext bei den Kunden der Kunden oder bei den Sekundärkunden sozusagen?
Ich glaube, das Hauptproblem sind die eingeübten Verhaltensweisen auf der einen Seite und die daraus resultierenden Kohäsionskräfte. Und das war schon immer so. Wenn ich das mal erklären darf, ich hole ein bisschen aus. Also ich habe für mich relativ schnell festgestellt, meine Kunden, sei es jetzt die Berater, seien es die Sozialen, seien es die Unternehmenskunden, teilen sich im Prinzip in drei Segmente. Ja, das erste Segment, ich nenne es immer die einen 25%, das sind die Menschen, die, ich glaube, die würden am liebsten morgens aufstehen, sich die Ärmelschoner anziehen und mit einer Durchschreibebuchführung es so machen, wie man es früher immer machte. Und das Schlimme dabei ist, da sind auch Leute unter 30 dabei. Ja, das ist, glaube ich, eine Mentalitätsfrage. Dann gibt es das Mittelsegment, das sind so etwa 50% der Kunden, die sind hellwach, nehmen jede Entwicklung wahr, aber haben so den Habitus. Oh, ich warte mal so 3 bis 7 Jahre, ob sich das durchsetzt, dann machen wir es halt. Das ist so ein bisschen ein träges Segment. Und dann haben wir 25% und von den Kunden haben wir ganz viele. Die lesen heute in der Zeitung, dass sie morgen mit Elon Musk ins All fliegen können. Bis die ins Büro kommen, hat die Sekretärin die Kreditkarte benutzt, hat einen Flug gebucht und das Ticket liegt ausgedruckt auf dem Schreibtisch. Und das ist auch der Kundenbereich, der uns treibt, letzten Endes. Und das ist die eine Seite, das ist so die Ausgangslage. Bezogen auf das Steuerberatersegment, das sich eben auch so, glaube ich, in meiner Wahrnehmung strukturiert, habe ich das Thema, dass dann aber noch deren Mandanten als Faktor dazukommen. Da haben Sie tatsächlich in deren Mandantenkreis haben Sie vermutlich ähnliche drei Gruppen. Und es ist so, dass viele Steuerberater, wenn es um Digitalisierung geht, uns sagen, ja, das ist nichts für meine Mandanten. Ja, weil die haben dann die ersten 25% im Kopf oder das Mittelsegment. Auf der anderen Seite ist es so, dass auch viele Steuerberater sagen, boah, mein Kunde hat das und das. Das muss ich auch haben. Habt ihr da was für mich? Und dann muss ich als Anbieter natürlich die Lösung in der Schublade haben. Dieses Segment ist auch nicht mein Problem, weil die technologisch unheimlich affin sind. Die sind bereit, Neuerungen zu gehen. Mein Problem sind die ersten beiden genannten Gruppen. Da ist viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Diese Überzeugungsarbeit, die versuchen wir permanent, ja, permanent und dauerhaft wirklich zu erbringen, müssen aber im Gegenzug in dem Augenblick, wo der Bedarf dann tatsächlich erkannt wird, sei es beim Berater, sei es bei deren Mandanten, muss ich die Lösung in der Schublade haben und muss sagen können, ich kann dich aus dem Stand versorgen. Das ist unternehmerisch eine gewisse Herausforderung, weil Sie müssen ja bedenken, es gibt ja nicht die ideale Organisationsform der Steuerkanzlei. Ja, wenn Sie mit zwei Steuerberatern reden, ich sage es mal ein bisschen flapsig, dann haben Sie in der Antwort drei optimale Organisationsformen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass sich natürlich die Kanzlei so organisiert, wie sie ihre Klientel, ihre Mandatschaft optimal bedienen kann. Ja, wenn Sie beispielsweise, es gibt spezialisierte Kanzleien, die betreuen nur Ärzte. Ja? Die haben eine ganz andere Struktur wie jemand, der beispielsweise Stahlbauer betreut im Schwerpunkt. Oder es gibt Kanzleien, die fabrizieren Tausende von Einkommensteuererklärungen, haben sich auf das Segment spezialisiert. Die sind völlig anders organisiert, haben eine völlig andere Bedarfsstruktur, auch was Softwarekomponenten angeht, als die anderen. Ja, also insofern ist das völlig heterogen, was da passiert. Und dem müssen wir unternehmerisch eben im Prinzip unternehmerisch so vorgreifen, dass wir in der Lage sind, sämtliche Bedürfnisse aus dem Stand zu bedienen.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass trotz dieser Herausforderung vielleicht auch so ein, ja, eine Entwicklung in der jüngsten Vergangenheit, also jüngste Vergangenheit ist vielleicht auch zu kurz gegriffen, dann vielleicht nehmen wir sogar zwei Trends, die sich abzeichnen in der deutschen Wirtschaft. Das ist ja einmal das Thema Fachkräftemangel und einmal das Thema wahrscheinlich, was jetzt alle so präsent haben, weil es eben medial so stark gespielt wird, KI, dass das in ganz gut in der Unternehmensentwicklung und der Anpassung und der Überzeugungsarbeit vielleicht sogar in die Hände spielen könnte, wenn es nicht zu Schockstarre führt, auf der anderen Seite.
Ja, da haben Sie völlig recht. Dazu darf ich ein bisschen ausholen. Wir waren im Jahr 2007 oder 2008, nageln Sie mich nicht auf das Jahr fest, waren wir die Ersten, die den sogenannten digitalen Buchungsassistenten eingeführt haben. Das heißt, Sie haben die Rechnung nicht im Stapel neben sich liegen, sondern Sie legen die auf den Scanner, scannen die ein Und die Maschine liest sie soweit aus, macht Buchungsvorschläge. Der gesamte Markt sagte uns damals, das braucht kein Mensch. Wir haben uns die Hacken wund gelaufen, um das Produkt bei unseren Kunden zu platzieren. Wir haben uns sehr leicht getan in der berühmten Gruppe 3, die 25%. Die haben uns das aus den Händen gerissen. Die anderen waren da sehr zögerlich. Ja. Es hat gedauert, bis tatsächlich die Digitalisierungswelle eingeschlagen hat, bis das zum Renner wurde. Hat so begonnen, ich würde sagen, zwischen 14 und 16, 2014, 2016, als die Nachfrage angestiegen ist. Und zwischenzeitlich ist man ja der Meinung, ohne geht es nicht. Und die wirklich disruptiven Veränderungen durch KI, wobei ich hier nicht wirklich von KI spreche, ich spreche von Machine Learning und Deep Machine Learning. Wir sind noch ein bisschen weg von der KI, glaube ich. Hat uns natürlich insofern sehr, sehr stark in die Hände gespielt, weil Sie dürfen Folgendes nicht vergessen. Denken Sie doch mal drüber nach, welche wirklichen Innovationen gab es im Bereich Rechnungslegung in den letzten 50, 60 Jahren? Da würde ich mal sagen, nicht so viele. Es ging los, irgendwann gab es diese Remington-Buchungsautomaten, ja. Dann kamen die ersten Computer auf den Markt, ja, die tatsächlich dann Buchungsprogramme anboten. Aber das halt auch 30 Jahre zurück. Aber das ist so ziemlich die einzige echte Innovation, die mir einfällt. Und was wirklich alles verändert, ist die KI-Nutzung in der Software. Und zwar, Sie haben es angesprochen, auf der einen Seite diese massive technische Innovation, die einen weitaus höheren Automatisierungsgrad möglich macht. Und was uns dabei in die Hände spielt, diese Technologie tatsächlich auch im Markt zu platzieren, ist die Tatsache, dass viele Steuerberater, aber auch viele Unternehmen extreme Schwierigkeiten haben, Leute zu finden, die wirklich noch Buchhaltung machen können. Also finden Sie mal einen Buchhalter, finden Sie mal einen Steuerfachangestellten. Unsere Steuerberater haben ganz hohen Mandantendruck. Die können gar nicht alle Mandanten annehmen, die einen Steuerberater suchen. Liegt unter anderem auch daran, dass viele junge Steuerberater lieber in Angestelltenverhältnisse gehen, anstatt sich selbstständig zu machen. Ich glaube, das ist ein grundsätzlicher Trend im Land, dass wir uns ganz schwer tun, junge Leute fürs Unternehmertum zu begeistern. Was aber in der Analyse, glaube ich, auch nicht verwundern darf, weil ja, glaube ich, staatlicherseits alles getan wird, um junge Menschen abzuschrecken. Ja, wir haben wirklich Bürokratiemonster zu bewältigen, auch dümmliche Bürokratie. Bin Verwaltungswissenschaftler, ich glaube, ich darf mir das Urteil erlauben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist auch das gesellschaftliche Ansehen von Unternehmern nicht so hoch, aber das war jetzt nur ein kleiner Ausflug am Rande. Also somit hat der Steuerberater als Unternehmer ganz große Schwierigkeiten, seine Aufträge abzuarbeiten. Deswegen auch die Öffnung für neue Technologien. Ich kann KI-Komponenten in Kanzleien sehr gut platzieren, als auch in Unternehmen, so dass man sagen kann, hier spielen zwei Faktoren zusammen. Einerseits es ist wirklich eine disruptive technologische Entwicklung und auf der anderen Seite der massive Fachkräftemangel. Und das führt dazu, dass die Akzeptanz von KI in unseren Kundensegmenten massiv angestiegen ist. Ich glaube auch weiter steigen wird, so dass wir auf dem Gebiet uns keine großen Sorgen machen müssen. Aber lassen Sie mich nochmal kurz auf den Begriff KI, was eigentlich Machine Learning ist, ich hatte schon erwähnt, eingehen. Was macht denn die KI? Am Ende wird mit Hilfe von KI ein viel höherer Automatisierungsgrad erzielt. Und Automatisierung bezieht sich in unserem Segment Rechnungslegung im weitesten Sinne darauf, dass Routinetätigkeiten nicht mehr manuell durchgeführt werden, sondern tatsächlich maschinell. Das hat viele Vorteile. Ein Vorteil ist unter anderem, die KI oder die vermeintliche KI arbeitet 24/7 an 365 Tagen im Jahr. Sie wird nicht krank, ja? Und wenn sie mal nicht funktioniert, ist es in der Regel ein gewollter Eingriff, eben um Updates einzuspielen, ja, oder sonst was, der aber zeitlich sehr begrenzt und planbar ist. Ist ein Riesenvorteil. Jetzt nebenbei lassen Sie mich erwähnen, wir arbeiten mit einem sehr exotischen Datenbanksystem. Wir arbeiten mit der unbekanntesten, wichtigsten Datenbank der Welt, das IRIS aus dem Hause Inder Systems. Hieß früher Cachet, ist eine sehr leistungsfähige Datenbank. Und in den mehr als 18 Jahren, in denen ich im Unternehmen bin, gab es noch nicht eine ungewollte Downtime mit dieser Datenbank. Und das ist der große Vorteil. Und deswegen auch die hohe Verfügbarkeit. Und das in Summe führt letzten Endes dazu, dass wir unseren Kunden helfen können, das Arbeitsvolumen, das sie haben, richtig und vor allem ist es richtig fehlerfrei, ja? Also Verlässlichkeit ist ein zentraler Punkt, abzuarbeiten. Sie haben keinen menschlichen Faktor, der Erfassungsfehler machen kann. Sie haben keinen Medienbruch, der dazu führt, dass ein Beleg mal auf der Seite liegt, aus welchem Grund auch immer, nicht verbucht wird. Ja? Also die ganzen Kriterien, die an Rechnungslegen gestellt werden, sind mit Hilfe von KI leichter zu erfüllen und sie sind sehr zuverlässig zu erfüllen. Führt am Ende dazu, dass die Volumina, die abgearbeitet werden können, größer sind. Allerdings, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und der Schatten ist der, dass ich glaube, ich das Anforderungsprofil an die Mitarbeiter in diesem Segment massivst verändern wird.
Erläutern Sie das doch. Das ist ganz auf jeden Fall ein sehr spannender Punkt. Inwiefern ändert sich das Berufsbild dadurch?
Ich glaube, wir haben, wenn Sie die klassischen Strukturen sich angucken, sei es nun in der Steuerkanzlei, sei es in der Buchhaltungsabteilung eines Unternehmens oder einer sozialen Einrichtung. Sie haben Belegzugang. Der Beleg wird im Augenblick entweder manuell verarbeitet, da sitzt ein routinierter Buchhalter, der macht das seit 20 Jahren, der tippt die ein, erfasst die, verbucht das. Ja? Mit den ganzen Vorarbeiten, Vorkontierung, Kontierung, das können wir alles, wird alles manuell gemacht. Und das beschäftigt ihn, ich schätze mal, je nach Struktur in den jeweiligen Bereichen zwischen 65 und 90% seiner täglichen Arbeit. Diese Tätigkeiten werden zusehends automatisiert werden. Ja? Weiterer Indikator oder weiterer Antriebsstrang für diese Entwicklung ist ja die Einführung der E-Rechnung, die jetzt gerade ansteht, die Empfangsfähigkeitsverpflichtung ab 1.1.25. Wenn die Belege schon nur als Datei oder als Bild, wenn Sie Zugpferd nehmen, nicht X-Rechnung, als Bild mit angehängter Datei kommen. Es gibt keine Erfassungsfehler mehr, es muss niemand mehr erfassen, es muss niemand mehr vorkontieren, weil die Maschine einfach erkennt, ja, da ist ein Telekom-Beleg, der wurde letzten 5 Mal so verbucht, also wird das 6. Mal auch so verbucht. Ja, ich brauche dann keinen Menschen mehr. Ich brauche den Menschen noch in einer Transmissionsphase, in dem die KI noch lernt, um zu sagen, okay, KI wirft mir jetzt einen Beleg aus, der nicht grün ist, sondern rot. Das heißt, er kann sie nicht zuordnen, kontiere ich nochmal manuell. Die Maschine merkt sich das, beim nächsten Mal brauche ich den Menschen schon nicht mehr für den Eingriff. Insofern werden diese ganzen Tätigkeiten einfach ausschleichen. Ja? Ich wage keine Prognose, dass das wäre vermessen, wie lange das dauern wird. Ich vermute, dass die Entwicklung sich dahingehend zeigen wird, aufgrund des hohen Personalmangels und der dadurch steigenden Bereitschaft, KI einzusetzen in den einzelnen Bereichen, wird das passieren. Und das übt mindestens mittelfristig, also im Ein- bis Drei-Jahres-Horizont, Druck auf jene aus, die das noch nicht tun, weil die Effizienz einfach viel höher ist, wenn sie mit den bekannten Vorteilen dann arbeiten. Also werden die anderen nachziehen müssen. Und somit wird eben diese Problematik der Personalverfügbarkeit wird sich minimieren. Ja, weil man eben erkennt, die Automatisierung, die schafft das und die schafft das sehr gut und sie schafft es sehr zuverlässig. Und dadurch wird natürlich auch der Bedarf an bestimmten Qualifikationen sinken. Gleichzeitig haben sie aber auch eine Entwicklung, die gegenläufig ist, weil sie brauchen andere Qualitäten. Die Leute, die heute Belege sichten, prüfen, kontieren, erfassen, verbuchen, ja, die werden sich wahrscheinlich umqualifizieren müssen, weil der Mandant dann ganz andere Probleme hat. Und die Buchhaltung auch, weil durch diese hohe Präzision in der Erfassung und Verarbeitung haben sie natürlich auch eine maximale Qualität im Zahlenmaterial und eine quasi unmittelbare Verfügbarkeit. Ich würde es mal sagen, so eine Art Online-Verfügbarkeit von Informationen. Und diese Informationen müssen täglich neu beurteilt werden. Diese Neubeurteilung heißt, vielleicht kann ich schon sehen, wenn ich mir heute das Zahlenmaterial angucke, dass in 72 Tagen mein Mandant in eine Liquiditätskrise läuft. Ja? Und da muss ich schon mal überlegen und vielleicht auch eine Simulation fahren und kann meinem Mandanten empfehlen, kürzt du bitte dein Zahlungsziel um 3 Tage für deine Kunden und streck dein eigenes Zahlungsverhalten um 2 Tage, dann wirst du, wir sind zwar erst im März, im November nicht in Liquidengpass laufen. Ja? Und diese Fähigkeit wird zukünftig gefordert sein, in meinen Augen.
Klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen total weit weg, aber ist ja
Nee,
möglich
es ist
heutzutage.
Realität. Es ist
Ist wirklich schon
Realität, ja.
Realität. Jetzt haben wir so ein bisschen ein Gefühl dafür gekriegt, aber wenn wir jetzt mal uns so wirklich diese Prozessoptimierung anschauen, also wenn man überlegt, wie viel von diesen Standardtätigkeiten können denn theoretisch jetzt schon einigermaßen automatisiert werden, sodass es eine X-Prozentzahl an Einsparungen gibt an Arbeitstätigkeit.
Wenn ich das wüsste, wär ich Milliardär. Es ist Glaskugel. Ich kann immer nur einen Trend erkennen und kann Optionen erkennen. Und was ich aber unbestritten sagen kann, ist, dass wir im Bereich der Erfassung und Verbuchung jetzt schon einen sehr hohen Automatisierungsgrad erreichen können. Die Lesefähigkeit und die Erkennungsfähigkeit ist im Augenblick noch ein Thema, weil wir derzeit noch angewiesen sind auf optoelektronische Erkennungsmethoden, die in irgendeiner Weise digitalisierte Rechnungen erkennen und interpretieren können. Dieses Problem wird aber mit zunehmender Durchdringung des Marktes mit der E-Rechnung, wird dieses Problem verschwinden. Es ist ein temporäres Problem. Somit ist also die optoelektronische Komponente eine temporäre Komponente, mit der ich mich sicher noch bis 27 tatsächlich intensiv beschäftigen muss, um hier hohe Quoten zu erzielen. Aber ab 27, wenn die E-Rechnung vermutlich den Markt durchsetzt haben wird, ja, lassen Sie, vielleicht gibt es noch Übergangsfristen, Erweiterungen. Man kann ja einen Gesetzgeber nicht einschätzen, was da kommt. Aber es wird in absehbarer Zeit so sein, dass diese technologische Komponente wegfällt. Und wenn Sie eine Datei erhalten als Rechnung, die schießen Sie ins System und die bucht sich automatisch durch. Bis dahin wird eine Marktdurchsetzung tatsächlich erreicht sein. Und dann wird sich natürlich jeder Unternehmer überlegen müssen, kann ich mir es noch leisten, drei Buchhalter zu beschäftigen oder gehe ich her, automatisiere das, weil es mir viele Vorteile bringt. Ich habe vorhin die 24/7 Ansicht in Raum geworfen und investiere lieber in Controller, die mir helfen, weitere Optimierungen zu erzielen.
Ja, voll
Wissen
verstanden.
Sie?
Machen Sie doch, vielleicht können Sie das auch nochmal ganz praktisch jetzt an der Simba klar so ein bisschen deutlicher machen, wenn man sich jetzt so interne Prozesse anschaut. Gibt es da schon irgendwie ein, zwei Beispiele an Tools, die Sie Unternehmen zur Hand geben, wo man das genau sehen könnte jetzt?
Ja, natürlich, natürlich. Ich wollte eigentlich keine Werbung machen, aber mache ich natürlich gerne. Wir haben ein Produkt, das nennt sich IB Plus. Ja, IB Plus ist ein Produkt, das zunächst als IB in den Markt eingeführt wurde. Und bekanntermaßen hatten diese automatisierten Tools oder diese automatisierenden Tools die Problematik, dass die Qualität der Erkennung schwierig war. Zunächst haben wir wirklich unsere Algorithmen analysiert. Ja, wir haben uns die Finger wund gesucht, ja, ob die Algorithmen Fehler haben, bis wir festgestellt haben, nein, unsere Algorithmen funktionieren. Das Problem ist die Zulieferung von unseren Lesesystemen. Also sind wir hergegangen, haben dann tatsächlich einen anderen Hersteller gefunden, der bessere Trefferquoten hat. Übrigens ein Spin-off vom Fraunhofer-Institut, hochinteressant. Und haben dadurch natürlich diese Komponenten ausschalten können. Das führt zu dem Produkt IB Plus. IB Plus wird auch, wie gesagt, spätestens mit der Durchsetzung der E-Rechnung diese Relevanz wird diese Komponente verlieren. Aber unsere Algorithmen sind in der Lage, tatsächlich zwischenzeitlich nicht nur die Rechnung per se lesen zu können, wir lesen sogar einzelne Rechnungspositionen aus, die dann unterschiedlich verbucht werden können, auch natürlich mit entsprechender Kostenstellenzuweisung. Und das führt dazu, letzten Endes, dass man verlässlich mit einem Treffersatz, lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sagen würde 95% plus X, die Dinge wirklich verarbeiten kann. Und zwar nicht nur buchhalterisch, nicht nur heruntergebrochen auf Einzelpositionen, sondern tatsächlich auch mit potenziellen und tatsächlichen Kostenstellenzuweisungen, natürlich mit Erkennung der richtigen Umsatzsteuer, mit Zuweisung der richtigen Umsatzsteuerschlüsseln, sodass man sagen kann, dieser Bereich kann letzten Endes, wo vorher viele manuelle Tätigkeiten nötig waren, in einem Arbeitsschritt quasi automatisiert erledigt werden. Das ist durchaus verfügbar. Das ist ein Produkt, das wir tatsächlich im Markt schon verbreiten.
Sie hatten es ja vorher schon ein bisschen angedeutet. Also der Steuerberatermarkt, der ist ja auch stark im Umbruch gerade. Also zum einen hat man natürlich immer weniger Personen, diesen Weg in die Selbstständigkeit gehen wollen. Aber das ist ja auch nur ein Thema. Man hat ja auch so ein
Absolut.
Thema dadurch Konsolidierung, immer größere Steuerkanzleien, aber sicherlich auch so ein Thema wie, wie finde ich überhaupt Nachfolger für meine bestehende Kanzlei, wenn immer weniger sich selbstständig machen wollen. Wie wirkt sich das denn gerade auf Ihr Unternehmen ganz konkret aus? Und gibt es da irgendwie Lösungen, die Sie Steuerberatern dann auch zur Hand geben können, um das vielleicht ein bisschen abzumildern?
Jein. Ich kann da nicht unternehmerische Entscheidungen meiner Kunden treffen. Aber es ist so, wir haben in der Tat eine Konzentrationsbewegung in den Kanzleien. Also früher war es so, dass ganz viele Kleinstkanzleien gab mit ein, zwei Leuten. Die gibt es noch. Die wird es auch die nächsten, ich schätze mal, 15 bis 25 Jahre noch geben, weil die Leute ja noch im Markt sind. Aber es werden tendenziell wahrscheinlich weniger werden. Und die Kanzleigrößen verändern sich. Zum einen, ja, das heißt, Kanzleiinhaber A findet tatsächlich Kanzleiinhaber B, der ihm seine Kanzlei abkauft, damit er in Ruhestand gehen kann. Allein dadurch wirklich Konsolidierungsprozess forciert. Die Kanzleien werden größer, aber weniger. Und zum anderen ist es so, dass Kanzleien aller Größenordnungen irgendwelchen Verbünden beitreten bzw. sich zusammenschließen, sodass hier einfach die Möglichkeit für die Kanzleien besteht, die Mandate, die sie haben, tatsächlich weiterhin abzudecken, weil einfach im Verbund irgendjemand ist, der A, Kapazität hat, möglicherweise, oder B, die Fähigkeit, ein bestimmtes Segment im Mandantenbereich zu bedienen. Das ist so eine ganz eindeutige Tendenz, die absehbar ist.
Und wenn wir jetzt nochmal zu den Unternehmenskunden rauszoomen sozusagen, dann ist es ja auch so, dass sich Ihr Unternehmen ja dadurch auch im Angebot verändert hat. Und
Ja, natürlich.
ich kann mir aber auch vorstellen, dass durch diese neue Zielgruppe, die Sie eben bedienen, sich auch die Software, die Sie anbieten, halt komplett neu strukturieren musste und neu anpassen musste. Welche speziellen Bedürfnisse sehen Sie denn jetzt bei den Unternehmen im Vergleich zu den Steuerberatern vielleicht auch?
Wenn ich einen Schritt zurückgehen darf,
Ja, natürlich.
das wäre, glaube ich, zu kurz gesprungen, wenn ich das nur auf mein ursprüngliches Produktportfolio zurückführen würde. Ich glaube, wenn man sich im Unternehmensbereich etablieren will, muss man natürlich im Bereich der Rechnungslegung sämtliche Unternehmensbedürfnisse erfüllen. Das heißt, ich brauche Planungskomponenten, ich brauche Fähigkeiten, um die ganze Controlling-Komponente abzudecken. Ja, dem habe ich schon vor über 10 Jahren Rechnung getragen. Beispielsweise eine der ersten Dinge, die ich verändert habe, war die Liquiditätsplanung. Liquiditätsplanung ist bei den meisten Softwareanbietern so eine Art Blackbox. Der Unternehmer schüttet oben was raus, unten kommt oben was rein, unten kommt das raus. Das kann man glauben oder nicht. Ich bin ja nun geprägt durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und da kriegen Sie quasi in Ihrem persönlichen Genpool, wenn Sie agieren, eingepflanzt Haftungsrisiko. Und Haftungsrisiko wird minimiert durch Transparenz. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen Hersteller, der die Liquiditätsplanung so transparent macht. Sie können jeden Schritt nachvollziehen. Sie können jeden Schritt der Komponenten nachvollziehen. Ja, das war so der erste Schritt. Dann habe ich natürlich Planungskomponenten eingeführt. Das ist völlig klar. Habe natürlich im Bereich Controlling konfigurierbare Kostenrechnungen eingeführt. Das sind solche Komponenten. Man muss natürlich Dinge wie Bilanzplanung, das sind wir gerade dabei. Ja, wir müssen Steuerplanung, man muss Investitionsplanungskomponenten einführen, das ist richtig, um Unternehmensbedürfnisse abzudecken. Aber das ist am Ende beschränkt auf die Teilfunktion Rechnungslegung. Deswegen habe ich mich vor mehreren Jahren entschieden, ein ERP-System mit ins Angebot aufzunehmen. Wir haben einfach den Entwickler und damaligen Eigentümer bei uns angestellt, hat das Produkt mitgebracht, entwickeln das jetzt weiter, sodass man sagen kann, Enterprise Resource Planning, ja, ist, glaube ich, das Softwareprodukt der Zukunft, allerdings tief integriert mit einem hochleistungsfähigen Finanzsoftwareprodukt, das wir eben anbieten. Ja, wir haben den großen Vorteil, dass das Produkt sehr etabliert ist und wir haben darüber hinaus im Augenblick den sehr großen Vorteil, dass wir GAMM5 zertifiziert sind. Das heißt, wir können unser Produkt in der Pharmaindustrie platzieren. Übrigens auch GAMM5 ist auch wieder so eine Bürokratieleistung, weil wenn Sie im Pharmabereich was produzieren wollen, gelten die FDA-Standards, Food and Drug Administration, die amerikanischen Standards. Egal, wo sie produzieren, ob sie jetzt in Deutschland oder in Hinterindien produzieren, ja, es ist egal. Sie müssen FDA-Standards einhalten, sonst kriegen sie das Produkt nirgends auf der Welt platziert. Dann kamen natürlich die Euro und die FDA-Standards werden schon seit vielen Jahrzehnten weltweit eingehalten, alles ist gut. Dann kam natürlich die EU und sagte, ah, wir sind aber selbstständig, wir machen unsere eigenen Regeln. Die nennen wir GAMP5, also GAMP5, General Accepted Manufacturing Principles. Das ist im Prinzip die FDA-Regeln abgeschrieben, quasi europäisiert, haben die einen eigenen Standard gesetzt. Und da wir im Bereich Pharma auch ein paar Kunden haben, ist unser ERP-System tatsächlich GAMM5 zertifiziert. Und bin ich ein bisschen stolz drauf, das merken Sie gerade, weil das nicht viele Hersteller sind. Aber verlassen wir das Gebiet. Ich glaube halt, dass wir, wenn Sie sich so weit diversifizieren wollen, dass Sie den Unternehmensmarkt gut bedienen wollen, brauchen Sie eine Mischung aus beiden Bereichen. Ja, und wir haben da ein hochintegratives, wirklich System geschaffen aus ERP und unserer Finanzsoftware, dass man sagen kann, das ist für den Mittelstand eine sehr gute Lösung, weil ich habe den Vorteil, durch die Historie des Unternehmens stecken wir ja schon quasi bis zum Hals im Mittelstand drin. Und meine Erfahrung ist, als wir uns beschäftigt haben mit dem Thema ERP, sagten einzelne meiner Mitgesellschafter, Herr Brehl, was wollen Sie denn? Ja, es gibt 500 Hersteller von ERP-Systemen. Jedes Unternehmen hat ein ERP-System. Dann sagte ich, ja, aber meine Erfahrung ist aus Gesprächen, die meisten haben ihr ERP-System, weil sie es halt haben, sind aber unzufrieden. Ich habe dann mich beschäftigt mit dem Thema und habe gemerkt, dass viele ERP-Hersteller einen hohen Kundenstamm haben, aber viele Kunden sehr unzufrieden sind, weil die haben sich einfach nicht weiterentwickelt, haben auch die Trends nicht aufgegriffen. Und dadurch haben wir in dem Augenblick, wenn die Unternehmen schon unsere Finanzsoftware haben, relativ leichtes Spiel, unsere ERP-Komponenten zu platzieren. Und ich glaube, jetzt greife ich mal den SAP-Gedanken auf, ja, alle Funktionen im Unternehmen abzudecken, von der Lagerwirtschaft bis zur letzten Auswertung fürs Finanzamt, ich sage es mal ein bisschen flapsig, alles aus einem Guss anzubieten können, ist das, was, glaube ich, den Markt tatsächlich noch bearbeitbar macht für Unternehmen wie unseres auf der einen Seite. Und wenn ich es da noch schaffe, ja, wenn ich es da noch schaffe, unternehmerisch uneitel zu sein, und ich glaube, das schaffe ich meistens, dann hat man sehr gute Chancen, auch in diesen Zeiten durch innovative Produkte noch zu wachsen. Lassen Sie mich ein Beispiel machen, ja? Also man darf als Unternehmer, glaube ich, nicht eitel sein. Ich laufe jetzt in eine bestimmte Richtung. Und dann sehe ich Markteinflüsse auf der einen Seite, da muss ich eben sagen, ich mache es anders. Hätten Sie mich 2014 gefragt, macht Simba jemals ERP, hätte ich Sie ausgelacht. Aber dann haben sich in den nächsten beiden Jahren die Rahmenbedingungen so verändert und es war absehbar, dass der Markt enger wird und sich verändert. Also habe ich überlegt, wie kann ich tatsächlich mein Unternehmen weiterhin im gewerblichen und im Unternehmensbereich so platzieren, dass wir eine attraktive Alternative zu bereits eingeführten Systemen bilden. Und das habe ich über diesen Schritt geschafft oder versucht, einen Angriff zu nehmen und am Ende auch geschafft. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist auch, wenn man technologische Entscheidungen trifft oder wenn man Entscheidungen trifft, bestimmte Module zu bauen oder Entscheidungen trifft, bestimmte Marktsegmente zu bearbeiten. Ja, so man läuft in eine Richtung, macht das konsequent, aber sobald man die Erkenntnis hat, ja, das ist der richtige Weg, muss man sich selbst tatsächlich so weit im Griff haben, dass man sagt, gut, dann laufe ich eben in die Gegenrichtung. Weil nur so können Sie, glaube ich, unternehmerisch überleben.
Also diese Anpassungsfähigkeit, da kommen wir gleich auch noch drauf
Ja.
zu sprechen, weil ich auch diesen Organisationsprozess, Transformationsprozess
Ja.
der Simba nochmal beleuchten
Ja.
möchte. Ich würde aber gerne noch eine Marketing-Positionierungsfrage hinten
Ja.
ranstellen zu Ihren Ausführungen. Jetzt
Gerne.
haben Sie ja beschrieben, es gibt vielleicht im ERP-Markt eine Unzufriedenheit auf der anderen Seite. Und sie sind vielleicht über ein Produkt bereits im Markt drinnen. Jetzt stelle ich mir das aber trotzdem nicht als Selbstläufer vor, weil nur weil man bekannt ist für ein Produkt, heißt es ja nicht, dass die Zielgruppe einen auch für das neue Produkt auf dem Schirm hat. Was würden Sie denn da sagen? Was ist da so der Erfolgsfaktor, dass genau dieser Schritt eben gelingt,
Ja,
dafür wahrgenommen zu werden?
das ist die Präsenz bei den Kunden. Das ist die Fähigkeit, den Kunden mit dem Segment, in dem man schon im Unternehmen ist, zu signalisieren, wir sind flexibel. Also beispielsweise versuche ich, unser System für andere Systeme zu öffnen. Ja, wo andere Hersteller sagen, du kannst es nur mit mir machen, sage ich zu jedem, natürlich, wir docken dir das System an, ist kein Problem. Ja, wir haben entsprechende Schnittstellen. Dafür kennt man uns auch seit Jahrzehnten. Und durch die Gespräche mit Kunden wissen wir ja auch, wo deren Unzufriedenheiten sind. Das ist das eine. Und wenn man den Ruf hat, dann haben wir glücklicherweise, dass wir, ich sag's mal ein bisschen unkonventionell, ein bisschen hemdsärmeliger. Wir sind hemdsärmelig, aber 100% zuverlässig. Und wenn sie diesen Ruf haben, traut man ihnen auch zu, dass sie andere Segmente bedienen. Ja, weil ich auch manchmal sage, nee, das können wir nicht. Ja, und unser Vertrieb ist auch so geschult, dass Dinge, die wir nicht können und die wir auch nicht in vernünftiger Zeit wirtschaftlich entwickeln können, da sagen wir einfach nee. Wenn jetzt beispielsweise, ich mache Ihnen ein schönes Beispiel. Wenn jetzt beispielsweise der Bergbauer kommt, der aus irgendwelchen Gründen des Umweltschutzes irgendeine bestimmte Sache machen muss und es gibt Produkte und ich weiß, es würde mich 2 Mann Jahre Entwicklung kosten, ich verkaufe das Ding 3 Mal, da sage ich eben, tut mir leid. Können wir nicht. Aber wenn Sie ein System haben, wir binden Sie ihn gerne an. Und wenn Sie diesen Ruf sich geschaffen haben, dann traut man Ihnen auch zu, das ist ein Erfahrungswert, den wir haben, dass Sie neue Segmente gut bedienen. Weil die potenzielle Kundschaft des neuen Produktes weiß, wenn es nicht geht, lassen Sie lieber die Finger weg.
Ja, das ist dieser Punkt Zuverlässigkeit. Ich finde es auch interessant, dass Sie es in der Kombination mit Hemdärmeligkeit und
Ja.
Zuverlässigkeit genannt haben, weil
Ja.
andere würden die vielleicht sagen, Innovation, die
Nein.
zuverlässig funktioniert.
Nein, Sie müssen immer die Sprache Ihrer Kunden sprechen. Ich darf Ihnen ein Beispiel machen. In unserem Sozialsegment ist ein anderer Typus Menschen beschäftigt. Wir haben auch ganz viele Waldorfschulen beispielsweise im Kundenkreis. Und da ist es so, dass dann in der Regel Pädagogen auch im kaufmännischen Bereich mitarbeiten und es ist da sehr kompliziert. Die Strukturen will ich jetzt nicht im Detail aufzeigen, aber da kann ich, mit dem kann ich nicht reden, wie mit einem Leiter Rechnungswesen, wo ich sage, das können Sie so nicht buchen, das ist falsch. Ja, da ist auch unser Vertrieb, unsere Trainer sind so geschult, dass man dann einfach einen Schritt weiter zurückgeht und sagt, ich erkläre Ihnen mal, das muss so und so, da gibt es gesetzliche Rahmenbedingungen und, ja. Also Sie müssen individuell auf Ihre Kundengruppe eingehen. Ja, er hatte zum Beispiel auch mal im Bereich Fleischbienenverarbeitung, hatte ich einen Kunden, als er zum ersten Mal mit mir sprach, hat er erst mal gebrüllt. Habe ich einfach mal zurückgebrüllt. Wir sind zwischenzeitlich Best Buddies, in Anführungszeichen, er ist immer noch mein Kunde. Ja, und das sind solche Dinge. Man muss eben auch das Kommunikationsbedürfnis und die Kommunikationsgewohnheiten der Kunden berücksichtigen und dann schafft man das auch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, Sie müssen sich immer individuell auf Ihre Klientel einstellen. Bisschen soziale Intelligenz im Vertrieb nenne ich das immer. Es gibt, schauen Sie, wenn Sie bestimmte Vertriebstypen angucken, wie das in verschiedenen Branchen gemacht wird, die ziehen eben ihr Programm ab, ja, und dann wird eben verkauft oder nicht verkauft. Und das hat jahrzehntelang gut funktioniert. Ich glaube, das geht so nicht. Ich glaube, wir müssen unsere Leute kennen. Ja, bei mir ist beispielsweise so, jeder Kunde weiß, wenn es wirklich ein Problem gibt, kann er darauf bestehen, mit mir zu sprechen und er wird durchgestellt. Und wenn das eben der Fall ist, dann helfe ich auch, wenn es wirklich ein Problem ist. Im Zweifel sage ich aber auch, tut mir leid, am Ende ist so, das Problem sitzt vorm Rechner, ja. Und ich kann Ihnen da nicht helfen. Da müsste man vielleicht mal in die Ausbildung des Mitarbeiters investieren. Oder ist eben wirklich ein Problem. Und dann sage ich, okay, dann helfe ich eben direkt. Dann beschleunigen wir das eben. Also, das sind solche Komponenten. Das heißt, Sie müssen greifbar sein und Sie müssen verlässlich sein. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Einer meiner größten Steuerberaterkunden mit weit über 200 Arbeitsplätzen, entsprechend durchorganisiert mit angegliederter WP-Gesellschaft, mit angegliederter Rechtsanwaltsgesellschaft. Das ist immer schon hochinteressant bei der Vertragsgestaltung. War es wirklich so, dass wir jede Kleinigkeit, ja, haben die Vertragsergänzungen gemacht. Und es war wieder mal soweit, wir hatten die im Jahr 2009, 2010 gewonnen. Lassen Sie mich einen Sprung in 12 oder 13 machen. Und es ging wieder um eine Veränderung. Und dann sagte ich zu dem Rechtsanwalt, der mit mir sprach, bereiten Sie eine entsprechende Vertragsänderung vor. Da sagt er, Herr Brehl, nein, wir wissen, wie Sie arbeiten, wir brauchen keine Vertragserweiterungen mehr. Und das ist quasi der Ritterschlag, den Sie kriegen können von Ihren Kunden. Gesagt ist gesagt und es gilt. Ja, und dann ist das eben so.
Aber dieser Punkt, ich finde den so interessant, weil man ja immer sagt, kenne deine Zielgruppe, richte dein Produkt an der Zielgruppe aus. Gerade wenn man auch in diese schnell wachsende Startup-Szene schaut, aus der ich ja teilweise auch komme. Aber der Punkt eben, dass dazu auch gehört, nicht nur zu verstehen, was die Bedürfnisse der Kunden sind, sondern auch die Sprache der Kunden zu sprechen, um überhaupt das Produkt, das eigene Produkt kommunizieren zu
Ja,
können. Das ist
Herr
ja eine
Lutsch.
große Transferleistung.
Herr Lutsch, es ist doch folgende Grundausgang oder folgende Ausgangslage haben wir doch. Deine Kunden verstehen bedeutet doch bei den meisten Unternehmen, dass irgendwelche dynamischen Marketingleute, ja, oder Vertriebsleute kiloweise Foliensätze produzieren und den Kunden erklären, was sie eigentlich sind. Falscher Ansatz. Ja? Der Schlüssel ist, ich höre meinen Kunden zu. Ja? Und durch Zuhören und das ist zum Glück in meiner Vertriebsorganisation, die wir aufgebaut haben. Nebenbei darf ich erwähnen, dass Timber, als ich kam, ja 2006, nicht einen eigenen Vertriebsmitarbeiter hatte. Wir hatten rein auf Händlervertrieb gesetzt und Händlervertrieb ist nicht steuerbar. Das war einer meiner ersten Maßnahmen. Ich habe angefangen, eigene Vertriebsleute zu suchen, weil die kann ich so losschicken, wie ich das gerne hätte und den Markt so bearbeiten lassen, wie ich es richtig habe. Wenn Sie einen Händlervertrieb haben, sind Diener vieler Herren letzten Endes und die verkaufen das, was ihnen am meisten Provision kriegt oder was sie am schnellsten, leichtesten verkaufen können. Und ich habe natürlich ein Produkt, das den Nachteil hat, es ist erklärungsbedürftig. Ich habe Vertriebszeiten zwischen Erstkontakt und Abschluss zwischen 3 Monaten und 6, 7, 8 Jahren. Ja? Und also muss ich völlig anders agieren. Und ich habe von Anfang an Vertrieb so ausgerichtet, dass wir eben zuhören und versuchen zu erkennen, was braucht der potenzielle Kunde und dann entsprechend auch im Verkaufsgespräch versuchen, das so auszugestalten. Und ich glaube, das funktioniert. Ja, weil der Kunde oftmals mit seiner Bedürfnisstruktur oftmals schon auch die Lösung präsentiert. Das ist das eine. Und das andere ist, natürlich gibt es viele Fälle, in denen wir nachsteuern müssen und sagen, diese Vorstellung ist nicht realisierbar. Aber alternativ könnte man es so und so lösen. Ja? Und erstaunlicherweise sind die meisten Menschen offen für Alternativlösungen. Und ich nenne das immer sozial intelligenten Vertrieb, dass man wirklich die Bedürfnisse versucht, zunächst mal zu verstehen. Weil wenn ich weiß, was sie wirklich brauchen, ja, sie kommen jetzt zu mir und sagen, wenn ich, nehmen wir an, ich würde Autos verkaufen. Sie kommen zu mir und sagen, ich brauche einen Lieferwagen. Verkaufen Ihnen 99% der Verkäufer einen Lieferwagen. Ich würde erst mal fragen, wozu brauchen Sie den? Und dann sagen sie, ja, ich muss ab und zu mal irgendwas transportieren. Und dann würde ich sagen, na, ein Lieferwagen ist zwar praktisch dafür, hat aber folgende Nachteile. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ein anderes Auto zu kaufen mit einer Anhängerkupplung? Und Anhänger verkaufen wir auch. Verstehen Sie?
Ja, absolut.
Und
Das
das ist doch der
eben,
Punkt.
ja, genau, das eben im Gespräch mit dem Kunden rauszufinden und das eigentliche Problem zu
Zu
finden. Das
erkennen,
ist
ja.
ja auch immer, das ein ganz beliebtes Beispiel ist ja auch immer, wenn du irgendwie, wenn ein Kunde in den Baumarkt kommt, er möchte irgendwie einen Hammer kaufen, einfach zu fragen, wozu braucht er den Hammer und dann auch zu überlegen, am Schluss ist es vielleicht einfach ein schönes Bild, das an die Wand kommen müsste und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, dieses Bild an die Wand zu kriegen. Aber
Ganz
es
genau.
findet man eben erst heraus, wenn man mit den Kunden spricht. Ich würde jetzt gerne zum Ende des Podcast-Interviews auch nochmal auf Ihre Transformationsgeschichte bei der Simba zu sprechen kommen, weil ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz spannender Wachstumscase und Transformationscase. Sie hatten das ja aus Sicht Ihrer Kunden sehr oft beschrieben jetzt in diesem Gespräch. Ich kann mir vorstellen, von dem Status quo, wo Sie dazugekommen sind, bis heute. Sie haben es ja beschrieben, die Größenordnung auch, was sich an Mitarbeitern geändert hat, was sich auch im Markt geändert hat. Wie würden Sie diesen Transformationsprozess nochmal so skizzieren für sich?
Also ich hab mal vor ein paar Jahren so ein paar Plakate drucken lassen. Da fallen mir gerade spontan zwei ein, die, glaube ich, relevant sind und die auch die meisten meiner Kollegen tatsächlich verinnerlicht haben. Das erste ist, nichts ist so beständig wie der Wandel. Ja, das ist eine grundsätzliche Denkweise, die Sie quasi in die Belegschaft transportieren müssen. Und das können Sie nur, indem Sie es vorleben. Ja? Das heißt, Sie dürfen nicht verliebt sein in eigene Ideen. Sie dürfen auf keinen Fall eitel sein. Ja, Sie müssen auch mal sagen können, tut mir leid, ich habe mich geirrt. Sie haben oftmals auch einen Gedanken, den man toll findet. Und dann kommt einfach ein Mitarbeiter und sagt, finde ich aber scheiße. Ja, und da muss man eben drüber reden und dann muss man eine bessere Lösung gehen. Und ich führe so einen Grundsatz immer, die beste Idee gewinnt. Ja, oder das bessere Argument gewinnt. Und das muss nicht meines sein. Ja, das ist ganz wichtig. Und das Zweite ist, dann habe ich aber bei irgendeiner CEO von irgendeinem Großen geklaut. Die hat mal gesagt, es gibt kein Problem, das im Unternehmen nicht jeden Mitarbeiter angeht. Und das versuche ich tatsächlich auch konsequent zu leben. Wenn jetzt am Empfang jemand aufschlägt und ein Problem hat und das trifft die Niederlassung in Hamburg, dann ist die Kollegin dafür verantwortlich, dass die Niederlassung Hamburg sich darum kümmert. Das sind die Punkte. Oder in der Lizenzabteilung schlägt jemand auf, will eine Erweiterung, sagt, aber da gibt es noch ein Problem. Führt der Kunde gar nicht weiter aus. Dann legt die Lizenzabteilung das Gespräch ad acta, macht sie einen Teil, informiert aber gleichzeitig die Hotline. Pass mal auf, Kunde so und so hat angerufen, er hat darüber gesprochen, er hat da ein Problem. Dann ruft die Hotline zurück. So muss das funktionieren. Und das bedeutet aber für die Mitarbeiter, dass sie sich nicht ruhige Inseln einrichten können, sondern dass sie Dienstleistermentalität entwickeln. Also ich verstehe uns als Dienstleister. Ich erkläre neuen Kollegen Simba immer so. Ich sage denen, wissen Sie, unsere Kunden sind Zimmerleute, die bauen Dächer, aber wir stellen den Hammer her. Und der Hammer muss funktionieren, um bei strömendem Regen nicht aus der Hand zu rutschen. Er muss funktionieren bei sengender Sonne. Er muss funktionieren bei Wind, er darf nicht weggeweht werden, er muss festgehalten werden können. Und Sie müssen damit hunderte Dachsparren festnageln können mit so dicken, so langen Nägeln, aber auch die feinen Dachlatten, ja. Und dann sage ich, wenn der Hammer runterfällt, sind wir diejenigen, die runterrennen, ihn aufheben, wieder hochbringen. Das nenne ich dann entweder Hotline oder Training, damit das nicht nochmal passiert. Ja, und das ist ein Bild, das haben, glaube ich, die meisten Kollegen wirklich verinnerlicht. Ich glaube auch, dass die Mentalität in der Belegschaft sich geändert hat durch dieses permanente Erklären, wie müssen wir es machen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch durch die Personalauswahl. Wir versuchen halt nur Leute an Bord zu holen, die letzten Endes so denken. Und das gelingt uns zunehmend.
Also ich höre raus, wenn ich das nochmal ein bisschen so zusammenfassen darf. Pragmatismus, Flexibilität, die am Markt angepasst ist und die richtigen Mitarbeiter zu gewinnen für das Unternehmen, die auch in die Zukunft gemeinsam gehen wollen und dieses Verständnis auch haben, das Problem nicht in Silos zu denken, sondern ganzheitlich mit den Kollegen zusammen.
Sie bringen es auf den Punkt.
Ja, Herr Brill, ich möchte mich an dieser Stelle erstmal ganz herzlich bedanken für die vielen
Sehr gerne.
Einblicke und auch die Markteinschätzungen. Ich glaube, das ist, kann auch viel auf viele andere Branchen adaptiert werden, weil diese Probleme, die Sie adressiert haben, die betreffen ja jetzt nicht nur Ihre Branche, sondern ganz viele. Und diese Transferleistung zu machen, ist, glaube ich, super
Herr Lutsch,
spannend.
mit dem Unterschied, dass ich das Problem für meine Branche ja zu lösen versuche.
Korrekt. Wenn man jetzt mehr zur Simba erfahren möchte oder auch sich vielleicht im Nachgang noch mit Ihnen austauschen möchte, wo kann man das am besten machen? Dann packen wir das in die Podcast-Shownotes noch mit rein.
Oh, sehr gerne. Also Sie können unter www.simba.de sich informieren und wenn Sie mit mir sprechen wollen, einfach durchrufen. Telefonnummer steht auf der Website.
Perfekt. Dann herzlichen Dank für das angenehme Gespräch.
Sehr
Ich
gerne.
habe wieder selber viel mitgenommen und an die Hörer, bis zur nächsten Episode.